SWR 2 Kultur aktuell.
Seit 2017 können homosexuelle Paare heiraten und haben die gleichen Rechte wie Heterosexuelle. Vorausgegangen war dem ein jahrzehntelanger Kampf um Anerkennung, rechtlich und gesellschaftlich. Was bei der historischen Betrachtung dieses Kampfes von Schwulen und Lesben auffällt, lesbisches Leben ist deutlich schlechter erforscht als das von homosexuellen Männern. Ändern will das ein Forschungsprojekt der Unis Heidelberg und Freiburg. Es untersucht die Lebenswelten lesbischer Frauen im 20. Jahrhundert. Und zum heutigen Diversity-Tag möchte ich sprechen mit Silvia Pallet. Halleczek, Professorin für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Uni Freiburg. Guten Tag, Frau Palletschek.
Guten Tag.
Frau Palletschek, alleinstehende Frauen, Freundinnen, frauenliebende Frauen, lesbische Lebenswelten im deutschen Südwesten, so heißt Ihr Forschungsprojekt. Sie stehen mit der Forschung noch ganz am Anfang, habe ich gelesen. Und es sieht ja auch so aus, dass die Geschichtswissenschaft auch beim Thema lesbische Lebenswelten noch ziemlich am Anfang steht. Hat Sie das überrascht?
Nein, eigentlich nicht. Generell kann man sagen, ist überhaupt die Geschichte von Frauen deutlich schlechter untersucht als die Geschichte von Männern. Das hat erst die Frauen- und Geschlechtergeschichte seit den späten 70er Jahren etwas verändert. Und dieses Verhältnis kann man auch übertragen auf die Geschichte homosexueller Frauen. Bisher ist die Verfolgungsgeschichte schwuler Männer auch deswegen besser erforscht, weil sie durch den Paragraph 175, der homosexuelle Kontakte unter Männern ja unter Strafe stellte, verboten war. Das heißt also, über diesen Straftatbestand 175 waren Männer quellenmäßig sehr viel leichter zu erforschen als die Situation für Frauen.
Sie haben den Paragraphen 175 angesprochen. Damit ist wesentlich im Blick natürlich die Zeit des Nationalsozialismus, eine Zeit der Verfolgung für homosexuelle Männer. Wie war diese Zeit für Frauen, diese Verfolgungszeit, dieser Bruch ja wahrscheinlich schon, den man so benennen muss im Vergleich zur Weimarer Zeit?
Wie ich gerade gesagt habe, homosexuelle Frauen fielen nicht unter den Paragraph 175, aber lesbische Frauen waren im Nationalsozialismus auf unterschiedliche Weise diskriminiert. Sie erfuhren Verfolgung und Diskriminierung etwa wegen unzüchtigem Verhalten, fehlender Sittlichkeit oder sie wurden als asoziale oder Kriminelle angeklagt. Offiziell wurden lesbische Frauen also nicht wegen homosexueller Vergehen ins KZ gebracht, sondern ihr Lesbischsein, so kann man sagen, verschränkte sich mit NS-typischen Verfolgungskategorien. Das heißt, sie waren von den rassehygienischen, den politischen, den antisemitischen und auch gegen nonkonforme Lebensweisen gerichteten Repressionen betroffen, wenn sie etwa als sogenannte Asoziale stigmatisiert wurden.
Wie ist das da mit der Quellenlage? Wie kommen Sie sozusagen ran an diese Lebenswelten in der NS-Zeit von lesbischen Frauen?
Also indem wir in diversen Archiven nach Akten suchen, einmal natürlich Strafprozessakten, denn etwa Frauen konnten auch zum Beispiel wegen des Delikts des Eingehens einer Scheinehe oder einer sogenannten Kameradschaftsehe verfolgt werden. Wir gucken natürlich in Akten zu KZs nach. Also es gibt auch Interviews von lesbischen Frauen, die im KZ waren, die in den 80er Jahren noch gemacht wurden, die wir nochmal erneut auswerten. Und wir suchen eben nach unterschiedlichen Verfolgungstatbeständen, natürlich hier im Südwesten in Baden-Württemberg in den Archiven, unter anderem auch, das macht meine Kollegin Karin Nolte in Heidelberg, in Psychiatrieakten, da lesbische Frauen häufig psychiatrisiert wurden, also lesbisch sein wurde pathologisiert. Oder aber ein interessanter Bereich sind auch Fürsorgeakten, die guckt sich insbesondere die Kollegin Katja Patzelt-Mattern in Heidelberg an, da zum Beispiel, und das reicht dann auch schon in die Zeit nach 45 hinein, lesbisch begehrende Frauen oder Mädchen in die Obhut der Fürsorge häufig gerieten oder auch ganz, ganz wichtig dann in den 50er, 60er Jahren lesbische Frauen in Scheidungsprozessen etwa die Kinder weggenommen wurden.
Lesbisches Leben, Sie haben es angesprochen, in der Nazizeit pathologisiert und kriminalisiert. Nach 1945, wie ging es da weiter? Bei den homosexuellen Männern, da ist auch da die Geschichte geprägt durch eine deutliche Kontinuität. Teilweise die gleichen Richter und Staatsanwälte, die bereits in der NS-Zeit für die Verfolgung sozusagen verantwortlich waren, waren das auch nach 1945. Wie war das bei lesbischen Frauen?
Frauenliebende Frauen mussten sich weiter verstecken. Es war ruchbar, in einer lesbischen Beziehung zu leben. Und damit bestand natürlich eine klare gesellschaftliche Stigmatisierung und Diskriminierung. Und ich habe es eben auch erwähnt, Kirsten Plötz konnte jüngst in einer bundesweit ersten Studie zum Sorgerechtsentzug lesbischer Mütter zeigen, dass eben bundesdeutsche Gerichte Müttern, die in einer Beziehung mit einer anderen Frau lebten, die Kinder entzogen. Und diese Diskriminierung ließ die lesbischen Mütter in Angst und Abhängigkeit leben. Also das heißt, dieses sich verstecken, nicht sichtbar machen lesbischer Beziehungen wirkte fort und wird eigentlich erst aufgebrochen Mitte der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre im Zuge der neuen Frauenbewegung, aber auch der sich formierenden neuen homosexuellen Bewegung.
Frau Palacek, lassen Sie uns noch kurz zum Ende reden über die Anschlüsse Ihrer historischen Forschung, die Anschlüsse vielleicht zu Debatten heute. Wir reden heute viel über zum Beispiel Intersektionalität, über verschiedene Formen von Diskriminierung, die sich verstärken. Ist das auch was, was Sie interessiert?
Das ist genau unser Ansatz. Also wir versuchen intersektional vorzugehen. Ich habe das vorher ja versucht zu erklären an den verschiedenen Verfolgungskategorien, die sich im NS für lesbische Frauen überlagert haben. Also indem wir gucken, wie spielen verschiedene soziale Kategorien rein und bestimmen den Handlungsspielraum der Frauen. Also nicht nur Geschlecht, sondern auch soziale Herkunft, Alter, körperliche Verfassung, aber auch Religion etc. Also das heißt, wir gucken in diesem Konglomerat, welche Handlungsmöglichkeiten besaßen Frauen und bei uns insbesondere natürlich lesbische beziehungsweise in Frauenbeziehungen lebenden Frauen. Denn vielleicht, das ist mir wichtig und würde ich gerne jetzt auch noch anmerken, unser Titel Alleinstehende Frauen, Freundinnen, Frauenliebende Frauen ist bewusst gewählt. Er ist bewusst deswegen gewählt, weil es eine Vielfalt und eine lange Geschichte von Frauenbeziehungen gibt und von Frauenbeziehungen, die intim und intensiv waren, wo Frauen als Paar zusammenlebten, die aber nicht notwendig sexuell sein mussten oder wo wir nicht wissen, ob sie sexuell waren oder nicht. Das heißt, dass es fließende Grenzen gab, keine eindeutigen Grenzen in Frauenbeziehungen, ob sie nun sexuellen Kontakt hatten oder nicht, haben wir diesen Titel gewählt und generell geht es uns darum, Frauen, die nicht heteronormativ lebten, also die eine vom Mainstream ja abweichende Lebensweise hatten, also als Frauen zusammenlebten, dass wir die mit unserem Projekt auch im Fokus auf lesbische Frauen in den Blick kriegen.
Die Historikerin Silvia Palacek von der Uni Freiburg. Und wir haben gesprochen über das Forschungsprojekt Alleinstehende Frauen, Freundinnen, Frauenliebende Frauen. Ein Forschungsprojekt über lesbisches Leben im deutschen Südwesten im 20. Jahrhundert. Frau Palacek, besten Dank.
Gern geschehen.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.